SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen hier bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir sind zurück aus dem Urlaub, erholt. Ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass wir weg waren. Wir haben nämlich ja schöne Pausenfolgen aufgenommen. So rum. Guten Morgen, Ineas.
Guten Morgen. Wir haben es natürlich gesagt, dass wir weg sind. Ja, deswegen ist es jetzt nicht so eine Überraschung. Aber willkommen zurück, falls ihr auch weg wart.
Ja, und einige von euch waren auf jeden Fall unterwegs oder haben auch die Zeit genutzt, um uns Nachrichten zu schreiben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir haben welche über WhatsApp bekommen, über hier unsere E-Mail-Adresse. Ich habe irgendwie auch über Instagram was bekommen. Vielen Dank einmal an Kilian mit Nerdwitzen. Wir haben sehr gelacht. Magdalena bringt ihre Kinder zu Bett und kann manchmal, während sie dann unseren Podcast hört, nicht das Lachen unterdrücken. Ihre Kinder machen wieder auf.
Ich schlage ein serielles Vorgehen vor. Vielleicht erst die Kinder ins Bett bringen, dann den Podcast hören. Könnte besser klappen.
Fand ich sehr, sehr nett. Stefan hat auch eine Nachricht da gelassen. Und wir wissen jetzt auch, dass wir in Sambia gehört werden. Wir wissen jetzt, wer da sitzt. Und zwar Andreas. Und er hat auch eine spannende Frage durchgeschickt per WhatsApp. Kommen wir aber gleich zu. Ich würde erstmal sagen, Ineas, ich glaube, du bist erstmal am Zug.
Sehr gut. Ja, denn unser erstes Thema ist ein Schachthema. Haben wir auch nicht so oft. Wir haben relativ oft ja, wie ihr wisst, Roboterthemen. Mhm. Und meistens sind die ja nicht so geil, wenn man drauf guckt. Dann sind das Roboter, die angeblich was Tolles können, aber dann doch nicht, wenn man genau reinguckt. Und dieses Mal ist es andersrum. Das hat mich wirklich überrascht. Dieses Mal haben wir einen Schachroboter und der hat was gemacht, was ich nicht erwartet hätte.
Und zwar?
Der hat einem Kind den Finger gebrochen.
Okay, ich hatte jetzt gedacht, er hat verloren oder so, weil die gewinnen doch immer, aber ein Finger zu brechen, okay. Wie hat er das geschafft?
Das Ganze trug sich zu vor wenigen Wochen in Moskau bei einem Schachwettbewerb, Moskau Chess Open. Und da hat der Roboter gegen ein Kind gespielt und es ist wohl Folgendes passiert. Das Kind hat einen Zug gemacht, danach war der Roboter dran, Überraschung. Und dann muss man dem Roboter wohl Zeit geben, seinen Zug zu machen. Da hat der Junge sich aber nicht dran gehalten, hat irgendwie Figuren verschoben oder seine Hand bewegt und da ist der Roboterarm nach vorne gekommen und hat den Jungen gepackt und ihm den Finger gebrochen.
Ein Roboter mit sehr wenig Geduld, der ein bisschen veraltete Erziehungsmethoden anwendet, scheint es mir. Ach du Scheiße, der arme Junge.
Oder jetzt auch nicht. So, ich bin dran jetzt.
Ja.
Finger weg, mein Brett.
Wie kann das passieren? Also es kann ja nicht sein, dass da irgendein Ingenieur gesagt hat, ja, machen wir mal ein Programm, dass der den anderen verletzt, wenn er sich irgendwas nicht hält.
Keine Ahnung, vielleicht ja doch. Vielleicht ist das, es gibt ja immer so neue Dinge im Sport, dass man sagt, oh, die so und so Abwehrtechnik oder der so und so Sprung, das ist jetzt ganz neu und einer macht das dann und alle anderen sagen, oh, wenn wir das vorher gewusst hätten. Also es gibt ja immer Veränderungen, vielleicht auch im Schachsport. Vielleicht hat da jetzt einer überlegt, wir treten mal ein bisschen aggressiver auf, so wie beim Boxen. Dass man sagt,
mit mehr Körpereinsatz.
Ja, mit mehr Körpereinsatz. Und vor allem, ich gewinne das Match besser, wenn der andere Angst vor mir hat. Deswegen wirklich grimmig und bedrohlich.
Ja.
Und zeig mal, wo der Hammer hängt.
Ja. Okay. Aber, also, und warum gibt man dem Roboter überhaupt so viel Kraft, dass ein Finger brechen kann? Also, man braucht jetzt ja nicht so wahnsinnig viel Newton in seiner Hand, um so eine kleine Schachfigur zu bewegen. Oder dachten, haben die mit Schachfiguren aus Blei gespielt?
Sehr gute Frage. Ich habe da sowieso sehr viele Fragen. Also, dass die Kraft, das ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht war das ja so ein Roboterarm aus dem Internet, dass man sagt, ach, ich bestelle den, den habe ich jetzt gar nicht für meine Zwecke konkret gebaut. Der kann eigentlich auch 20 Tonnen Schutt hochheben oder so.
Setzen wir ihn mal gegenüber von einem kleinen Jungen. Ja, also um einen Finger zu brechen, gibt es ja so diese Annahme, dass man theoretisch wie eine Karotte mit den Backenzähnen abzubeißen. Ne? Es gibt ja auch einen Fall von irgendeinem Häftling in Italien, der mal seinem Wärter einen Finger abgebissen hat. Also es ist gar nicht so viel wahrscheinlich. Was kriegt man so in den Kauflächen hin? 400 Kilo? 450 Kilo? Also
weiß ich nicht, auch wenn ich hier öfters in die Tischkante beiße, wenn ich manche Dinge lese. Aber ich glaube, die Kaumuskeln sind sehr stark. Kaumuskeln und Oberschenkelmuskeln.
Ja. Ich habe kurz, warte hier, 430 Kilo, also 4300 Newton ist wohl der Spitzenwert beim Kauen. Also
wenn ich jetzt gelesen hätte, der Schachroboter hat dem Kind einen Finger abgebissen, dann wäre ich wirklich beeindruckt. Aber ich bin auch so generell beeindruckt, weil alles, was man dazu lesen kann, es gibt dann eine Nachricht einer russischen Presseagentur, wo dann auch verschiedene offizielle Personen zu Wort kommen, so Präsident des russischen Schachverbands. Das ist nicht das, was ich da lesen würde. Der sagt nämlich zum Beispiel, es gibt bestimmte Sicherheitsregeln, das Kind hat sie offensichtlich verletzt. Also das klingt jetzt nicht sehr kleinlaut. Also ich hätte gesagt, oh Gott, wir müssen auf jeden Fall untersuchen, wie es dazu kam. Der Roboter wird disqualifiziert.
Ja.
Wird man für sowas eigentlich disqualifiziert? Kannst du Schach?
Ja, wird er bestraft. Also ich, nur Dame. aber also ich überlege gerade, also an dieser Stelle kurzer Filmtipp, The Queen's Gambit, tolle Serie, muss ich sagen, es gibt natürlich ganz viele andere Serien auf ganz vielen anderen Portalen, die auch ganz toll sind, unter anderem in der ARD-Mediathek, nee, aber The Queen's Gambit ist echt toll, aber da, weswegen qualifiziert, also es gibt die Regeln, zack, fertig.
Ich frage mich gerade, ob man beim Schach faulen darf, also ob ich mir das abgucken könnte. Ja, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich Schach spiele, ich spiele jetzt nicht Schach, aber wenn, einfach mal zur Eröffnung dem anderen einen reinhaue oder dem auch einen Finger breche, um für Panik zu sorgen. Weil wenn der andere erstmal Angst vor mir hat, ne, Einschüchterung hatten wir ja gerade schon, dann gewinne ich vielleicht durch psychologischen Effekt.
Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht beim Schach sogar Körperkontakt verboten ist, außer das Handeschütteln am Anfang.
Man darf auch nicht füßeln.
Das ist auch verboten. könnten wir mal recherchieren. Vielleicht haben wir auch Schachspielerinnen und Schachspieler unter unseren Hörern und Hörern. Ich habe mir jetzt nicht die Jahrtausende alten Schachregeln durchgelesen davor. Aber allgemein ist Schach ja eher dafür bekannt, ein Sport zu sein, für den es sehr wenig Krankschreibungen gibt, oder? Das ist ja ein wirklich sehr, sehr netter Sport grundsätzlich.
Ja, ja. Also der Roboter wird jetzt wohl, soll dann nochmal überprüft werden. Aber ja. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass der jetzt erstmal nicht eingesetzt wird. Also es stand halt nicht so explizit, dass der jetzt erstmal Pause macht und erstmal in die Werkstatt muss.
Aber wie bestraft man auch einen Roboter? Dem ist es ja egal, ob er in der Werkstatt ist.
Ja, genau, genau. Ja. Ich habe gelesen, oh, der Roboter, das Tolle an dem Roboter ist, er kann 3 Partien gleichzeitig spielen. Und da habe ich wieder gedacht, typisch Robotermeldung, ich dachte, der Roboter kann 1000 Partien gleichzeitig oder 1 Million. Also für ein menschliches Gehirn ist es doch toll, in verschiedenen Kontexten unterwegs zu sein, aber der Roboter ist doch piepegal, wie viel Partien, das kann er doch trennen. Ja. Na jedenfalls, cool ist noch, wie das Ding heißt. Es wurde vom Vater einer russischen Schachweltmeisterin gebaut, dieser Roboter, und ihr zufolge heißt er Chess Terminator.
Das ist natürlich wie die Faust aufs Auge. Das ist ja sehr gut.
Da fragt man sich schon, ist das irgendwie Zufall, dass der Chess-Terminator sich da auch benimmt wie ein Terminator?
Nomen est omen, sagt man doch auch. Ja. Und ich habe nebenher hier kurz mal geguckt. Es gibt tatsächlich jemanden, der von einer Sportverletzung aufgrund von Schach berichtet. Ein Typ in einem Forum schreibt, er hat mal 12 Stunden nonstop gespielt. Da hat er den Arm so unglücklich angewinkelt, dass das gelartige Polster unter dem Deltamuskel der rechten Schulter entzündet worden ist. Und deswegen hat er eine Sportverletzung bekommen, vom Arzt mit Attest.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du 12 Stunden spielst, dass du dann krummen Rücken hast oder Kopfschmerzen. Ja. Also es muss ja nicht immer der Muskelfaserriss sein.
Gefährlicher als man denkt. Genau, jetzt ein Gruß nach Sambia zu Andreas und der Frage von ihm, die ich sehr, 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 sehr spannend fand. Und zwar, er hat uns gefragt, wenn die Höhe der Berge am Meter über dem Meer gemessen wird, wird dann dank des Klimawandels es so sein, dass der Meeresspiegel steigt, ne? Das wird so sein, aber schrumpfen dann die Berge entsprechend, wenn wir uns immer aufs Meer beziehen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe viel gelesen und mich mit Geodäsie beschäftigt und auch mit Geografiefachleuten und so gesprochen. Danke auch an Michael vom Geo-Institut der Uni Freiburg, der mit mir telefoniert hat an der Stelle auch. Und da ist ja erstmal das erste Problem, was wir da haben, wie wird überhaupt die Höhe gemessen? Weil so Meter über dem Meer, das ist so, ne, landläufig sagt man so, über irgendwie Meeresspiegel. Aber es ist gar nicht so einfach.
Da muss ich erstmal den Meeresspiegel kennen, ne?
Genau, du musst erstmal den Meeresspiegel kennen. Und also dieses 900 über NN, was wir so von Berghütten kennen oder so, das ist eigentlich veraltet. Also, fangen wir mal von ganz vorne an. In Deutschland nehmen wir traditionell tatsächlich den Meeresspiegel in Amsterdam. Und zwar... Ja,
warum? Klar, natürlich, liegt ja auf der Hand.
Liegt auf der Hand, hat sich historisch so entwickelt, ich will da gar nicht zu tief reingehen, wir gehen jetzt doch ein bisschen tief rein. Aber also wenn man erstmal überlegt, Amsterdam, Moment mal, Nordsee und so, da war doch Tidenhub. Theoretisch müssten dann ja am Tag die Höhen der Berge um mehrere Meter sich verändern. Nein, so ist es nicht, sondern man hat damals, das ist schon über 100 Jahre her, das mittlere Hochwasser genommen. Und den dann einmal festgehalten. So. Und daraus hat sich dann das erste Referenzsystem rausgebildet. Erst für die Niederlande, irgendwann hat sich dann auch Deutschland drauf bezogen. Das heißt, man hat dann von da aus gemessen. Es gibt verschiedene Messmethoden in der Geodäsie. Und dann hat man an bestimmten Gebäuden in Deutschland zum Beispiel mal so Punkte festgemacht und gesagt, guck mal, hier haben wir jetzt so und so viel Meter über diesem Amsterdamer Pegel. Von da aus können wir jetzt auch mal andere Sachen hier messen. So, das hat man erstmal gemacht.
Damit man nicht immer nach Amsterdam fahren muss.
Damit man nicht jedes Mal
mittleres Hochwasser warten muss, ja.
Genau, und nicht jedes Mal von da dann loslaufen und den Meterstab hinter sich herziehen. Das hat man dann doch gedacht, machen wir vielleicht nicht mehr. So, das galt jetzt bis Ende der 70er, Meter über normal Null. Und dann wurde das auch geupdatet. Ich sag mal vereinfacht, es gibt genauere Messungen. Man kann auch das Erdschwerefeld mit einbeziehen, was auch Einfluss hat. Es wird sehr kompliziert. Ich sag mal vereinfacht, es wird geupdatet und mittlerweile gibt es das DHHN 2016, das ist das Höhen über Normalhöhen Null Netz. Das ist nochmal ein bisschen genauer, mal hier ein paar Zentimeter mehr, mal weniger. So. Wir wären jetzt aber nicht bei Fakt ab, wenn die Story hier enden würde und wenn das so einfach wäre, weil in Europa nehmen nicht alle denselben Bezugspunkt. Nicht alle fahren nach Amsterdam. Also beispielsweise die Schweizer und die Franzosen, die orientieren sich am Meeresspiegel vom Mittelmeer. Der Unterschied sind da 27 Zentimeter. Das heißt, wenn du in ein französisches Schulbuch guckst, ist der Mont Blanc auch höher als hier in Deutschland. Also hat auf jeden Fall eine andere Höhe.
Wenn du sie Zentimeter genau angibst, ne? Also,
wenn du sie Zentimeter genau angibst, genau. Und Meeresspiegel ist ja nicht gleich Meeresspiegel. Also man kann sich nicht so vorstellen, dass auf der Erde einfach so alle Länder so Hügelchen sind und dazwischen das Meer so relativ gleichmäßig liegt, sondern weil der Erdmantel eine verschiedene Dichte hat, das die Schwere auf der Erde verschieden verteilt ist, kann es auch mal sein, das ist völlig verrückt, dass im Indischen Ozean bei Sri Lanka der Meeresspiegel einfach mal bis zu 105 Meter tiefer ist als im Durchschnitt auf der Welt und bei Australien ist der Meeresspiegel um so 80 Meter höher als im Durchschnitt. Stell dir das mal vor.
80
Meter. Das war mir vorher nicht so krass bewusst. Also es ist alles nicht so einfach, wenn man über Meeresspiegel redet. Ja? Also nehmt dieses Wort nicht zu leicht in den Mund. Und also das kann natürlich auch zu Pannen führen, wenn wir jetzt nochmal zurück nach Europa kommen. Beispielsweise wurde vor einigen Jahren am Hochrhein in Laufenburg eine Brücke gebaut, vom Schweizer Ufer ans Badische Rheinufer. Und die Ingenieure, die wissen natürlich, dass man da mit verschiedenen Höhen rechnet, aber die haben da einen Fehler gemacht und halt Plus statt Minus, Minus statt Plus gemacht und am Ende haben sich die Brückenteile halt nicht so ganz getroffen.
Ein Klassiker, ja.
Und deswegen mussten sie nachträglich das Ganze noch korrigieren. Also ich sag mal zusammengefasst, es ist wichtig, dass wir, wenn wir über Höhen sprechen, denselben Bezugspunkt nehmen und es gibt aktualisierte Referenzen und veraltete Referenzen und die meisten, ich sag mal, Anschriften an Berghütten, die wir sehen, sind vermutlich veraltet. Wahrscheinlich ist die Zentimeterzahl, manchmal auch die Meterzahl nicht mehr ganz richtig, aber ist am Ende auch nicht so wichtig. Genau. So, jetzt zweiter Teil der Frage. Ne? Es geht ja um den Meeresspiegelanstieg. Muss sich dann was verändern? Und in den Gesprächen und wie ich so gelesen habe, ist mir ziemlich deutlich geworden, also die Leute sind ganz froh, dass sie sich heute überhaupt auf irgendwas einigen können. Und wenn man jetzt da irgendwas dran rumschrauben würde, das würde so viel Chaos reinbringen. Man arbeitet eher daran, dass sich mal alle in Europa auf eine Sache einigen. Ganz ehrlich, wenn irgendwann der Pegel tiefer liegt, höher liegt, als diese Punkte, die man da mal festgehalten hat, ne, dann ist das wahrscheinlich einfach erstmal so. Ja? Und dann wird man wahrscheinlich erstmal nicht so viel daran rütteln, sondern man sagt, komm, wir nehmen das, was wir schon lange hatten. Mittlerweile sind wir wenigstens alle ungefähr da angekommen, dass wir uns einigen können oder unsere Höhenreferenzsysteme zusammenbringen können. Wir lassen das so. Also die Höhe der Berge wird sich gefühlt vielleicht verringern, aber nicht, was die Zahlen angeht. Es wird jetzt nicht jeder auf jeden Gipfel laufen und ein neues Schild dran. Klopfen, das ist ja auch in den letzten Jahren nicht passiert.
Ja. Ich hätte es genau andersrum erwartet. Ganz genau andersrum, dass du sagst, also die Höhe der Berge wird sich zwar auf dem Papier verändern, weil so wie ich den guten Deutschen kenne, den Preußen, der eben sagt, das muss ich hier vernünftig messen und wenn nur ich es tue und alle anderen ist mir egal, aber wenigstens bei mir, in meinem Land soll das alles einheitlich und richtig vor allen Dingen sein. Ich hätte gedacht, dass man das nach und nach nachzieht irgendwann, dass sich aber gefühlt natürlich die Höhe des Berges nicht verändert. Aber
ich glaube, der Aufstieg bleibt gleich anstrengend, weil du ja auch nicht von Amsterdam da hochläufst.
Naja, kommt drauf an, wie stark das Wasser steigt und wie hoch du steigst. Kann sein, dass du irgendwann nur noch die Hälfte Aufstieg hast. Ja. Du startest praktisch am Strand. Verrückt.
Das dauert. Ja, aber natürlich, ne, in der Physik werden dann schon diese sehr genauen Messungen und mit Schwerefeld und Satellitendaten und hier und da verwendet. Aber ich meine, bei so einem normalen Bauprojekt auch, ne, dann sagst du halt, okay, komm, wir beziehen uns jetzt beide auf diesen Höhenmesspunkt, der da an der Kirche ist und von da aus messen wir jetzt beide und dann passt das für dieses kleine Projekt. Ne? Man ist da schon, geht da schon pragmatisch lang.
Ja, und wenn du ein Gebirge bauen möchtest, dann musst du halt ein bisschen anders messen. Da reicht nicht die Kirche.
Ja. Ja, aber von wegen hier Meeresspiegelanstieg, es gibt auch Regionen der Welt, wo der Meeresspiegel gefühlt sinkt. zum Beispiel in Skandinavien, da hebt sich die Platte, weil früher war da viel Eis drauf und das ist dann ja weg gewesen und da wie so ein Schwamm gibt das Ganze nach. Das heißt, da gibt es sogar einen gegenläufigen Effekt. Bin ich drauf gestoßen, weil ich in Schweden im Urlaub war und wir da mit jemandem drüber gesprochen haben. Also nicht überall steigt der Meeresspiegel immer, manchmal fällt er auch ein bisschen. Möglicherweise finde ich super, super spannend. Aber ich nehme mit, it's very complicated. Wichtig ist, dass ihr euch darauf einigt, von welchem Punkt ihr messt, weil sonst könnt ihr euch auch nicht auf die 1,90 hier im Tinder-Profil verlassen. Ne? Das ist so, ach so, ich dachte, wir messen von woanders. Ich dachte, wir nehmen den Schweizer
Pegel. Das wäre mal ein Versuch wert, im Tinder-Profil noch ein Sternchen zu machen, so eine Fußnote. Achtung, Schweizer Pegel. Nur zum Verwirren.
Achtung, ich bin eigentlich 27 Zentimeter größer oder kleiner.
Julia, hast du das Video von der Spinne gesehen?
Welche Spinne?
Die tote Spinne. Die ist seit einer Woche bei mir in der Timeline gefühlt. Jedes dritte Video ist diese tote Spinne, die etwas hochhebt.
Nee. Nee, also ich habe im Urlaub auch Spinnenvideos verschickt, weil ich Spinnen im Zimmer hatte, aber das Spinnenvideo habe ich nicht gesehen. Erzähl, was ist los?
Da ist eine Spinne, die ist tot und die greift nach einem Würfel und hebt den hoch. Und das ist eine ingenieurstechnische Forschungsarbeit gewesen. Da haben IngenieurInnen aus einer Uni in Houston eine tote Spinne benutzt, um einen Greifroboter zu bauen.
Toll, Spinnen zum Leben erwecken. Bin ich Fan von.
So halb zum Leben erwecken. Also ein Frankenstein-Projekt. Erstmal total skurril aus. Ich vermute, deswegen war das auch zumindest in meiner Timeline sehr prominent vertreten. Man nehme eine Wolfsspinne, töte sie und reanimiere dann ihre Beine, steht hier.
Okay, krass. Kann die denn viel greifen? Also wie zerbrechlich sind die Beinchen? Wird jetzt wahrscheinlich nicht an den Roboter rankommen von vorhin, oder?
Genau, und wenn du richtig zupacken möchtest, nimm lieber einen Schachroboter. der Spinnengreifer kann 130% seines eigenen Körpergewichts heben. Das ist ja erstmal schon mal cool. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch dieses Gewicht ist, das habe ich nicht nachgeguckt, aber ich schätze mal Grammbereich.
Ja. Und ein Würfelchen kann sie heben.
Genau. Und das Ganze funktioniert so. Es ist durchaus spannend. Und während ich das gelesen habe, hat sich meine Einstellung zum Thema auch komplett geändert. Ich habe erst angefangen mit rummanschen mit toten Tieren, so Zombie-Wissenschaften, was ist das denn? Ja. Und am Ende dachte ich, na doch nicht so dumm. Also sie haben sich Folgendes gedacht. Wenn so eine tote Spinne in ihrer Ecke liegt, wie sieht die dann aus?
Zusammengekrumpelt.
Genau, die ist zusammengekrumpelt, denn das ist der Normalzustand der Spinne. Die ist also eingeklappt. Und wenn sie jetzt ihre Beine streckt, macht sie das nicht mit Muskelkraft, sondern mit Blut, das sie in ein
Hydraulik,
in ein Rohrsystem pumpt. Pft, so. Und dann haben die sich überlegt, ja prima, dann nimm doch einfach, und das ist tatsächlich jetzt im Wesentlichen die Originalbauanleitung, natürlich nicht so wissenschaftlich ausgedrückt, nimm eine Spritze voller Luft, jag sie der Spinne rein, versiegel die Einstichstelle mit einem Tropfen Kleber und dann kannst du durch Pumpen an der Spritze die Beine auf- und zuklappen lassen, indem du da Luft reinpumpst. Ein ganz normales, pneumatisches, hydraulisch ist jetzt ohne Hydre, also ohne Wasser, aber sie machen es halt mit Luft. Sie haben ein Luft... Sie pumpen die Spinne auf, kann man sagen. Und dann geht der Greifer auf.
Ich erinnere mich gerade, wir haben schon mal bei Fucked Up, ich glaube in einer Folge im Mai, drüber gesprochen, dass es Spinnen gibt, die sich durch so einen Sprung retten davor, dass ihr Spinnenweibchen sie auffrisst. Und da hatten wir es auch schon mal, dass die irgendwie mit so Pneumatik, Hydraulik in ihren Beinen arbeiten. Und das kann man sich zunutze machen. Das ist klug.
Eigentlich schon. Wenn man immer denkt, ich lasse mich von der Natur inspirieren. Wieso inspirieren? Nimm doch einfach die Natur. Ne? Ja, hier, Haifischhaut, da baue ich einen Taucheranzug. Nein, zieh doch den Haifisch gleich an. Mal gucken, wie schnell man damit schwimmt.
Ja, voll.
Biohybride Roboter ist das Stichwort. Und die haben jetzt noch ein neues Wort geprägt. Das ist auch gut fürs nächste Halloween-Kostüm. Das, was sie gebaut haben, nennen sie Nekroboter. Also Nekro wegen Tod und Roboter, ne? Ein Nekroboter.
Okay.
Ich gehe als toter Roboter.
Ja, okay, aber für was nutzen die das jetzt in der Praxis? Wer lässt sich freiwillig von einer toten Spinne anfassen?
ich glaube, es ging ihnen da mehr drum, Lust am Experimentieren. Und sie schreiben jetzt, der Greifer kann als Handgerät dienen und sich im Außenbereich von Natur aus tarnen. Also wenn du, nehmen wir an, du möchtest im Wald etwas aufheben und hast Angst, dass jemand denkt, Sekunde mal, was ist das denn da für ein komischer Schachroboterarm? Dann kannst du sagen, ich nehme den Spinnen, ich nehme den Spinnenarm. Und alle denken, ach, das ist ja nur eine Spinne, die was greift. Alles easy. Also das schreibt ihr, ist natürlich lächerlich. Aber ich find's schon spannend zu überlegen. Und jetzt tatsächlich mal Spaß beiseite. Wiederverwendung von Teilen ist doch toll. Und dieser Roboter, der ist ja kompostierbar. Bis auf die Nadel und der Kleber. Aber große Teile dieses Roboters, da musst du nichts für bauen. Du hast also relativ schnell, du hast relativ schnell einen Greifarm gebaut, weil du ihn nicht baust, sondern einfach nimmst. Und wir nutzen ja von anderen Tieren, nutzen wir auch Teile, Leder, Knochen, was auch immer. Warum nicht gleich das ganze Tier? Finde ich gar nicht mal so dumm, die Idee.
Ja, da müsste man halt eine größere Spinne nehmen, so eine, was sind die größten Huntsman-Spinnen da in Australien? Die sind dann ja auch entsprechend groß und dann kann man vielleicht schon so Müllgreifer oder so draus machen. Die sind ja mal aus Plastik oder aus Metall, vielleicht kann man dann auch was spinnen, die in Zukunft basteln.
Ja, oder andere Tiere aufpumpen, wenn man jetzt mal beim pneumatischen System bleibt. Zum Beispiel so ein Kugelfisch, den könntest du dann nehmen als
Kopfkissen, Fußball.
Ja, ich dachte jetzt wegen der Stacheln so eher als Grillspieß oder Zahnstocher oder für Käsewürfel oder so. Oder für Quittung.
Ja. Massageball für Fakire.
Ja. Oder ein Aal. Kannst du aufpumpen als Spazierstock. Oder wenn du was Richtiges greifen möchtest und sagst, nee, der Spinnenarm ist mir zu klein. Wieso nicht gleich eine menschliche Hand? Da machst du hinten eine Batterie dran, der Strom geht rein, die Hand greift zu und dann kannst du was packen. Zum Beispiel einen Gegner beim Schach.
Oh man. Ja, aber dann kann dir ja auch der Gegner den Finger dafür abbeißen, wenn da kein Metall drin ist in der Hand. Das ist dann auch wieder ein Problem.
Das stimmt. Aber vom Nachhaltigkeitsaspekt her finde ich das toll. Ein Greifer, der verrottet. Und ich finde es nur so ein ganz klein bisschen skurril, eine tote Spinne aufzupumpen, wenn ich was aufheben möchte.
Ja, also ihr könnt zu Hause mal die ganzen schönen Spinnen aus eurem Fenster einfach raussammeln, aufheben. Eines Tages können wir vielleicht, ihr könnt jetzt schon was draus machen.
Ihr könnt jetzt schon was basteln. Man kann, sie sind nicht so lange haltbar. Ne? Sie haben getestet, wie oft kann die Spinne dann greifen, bis sie kaputt geht. Und sie haben auch festgestellt, wenn die tot ist, dann beginnt natürlich der Verwesungsprozess. Ja. Sie trocknet erstmal aus und geht dann schneller kaputt. Und deswegen haben sie schon versucht, das nächste Forschungsprojekt anzukündigen. Sie wollen wahrscheinlich Geld dafür, dass sie die tote Spinne mit Wachs überziehen oder sowas, damit sie nicht so schnell austrocknet. Und dann, jetzt finde ich jetzt skurril, also überlegen Wachs oder Plastik oder pack die Spinne doch in irgendwas ein, konserviere sie. Also wenn ihr zu Hause jetzt eine tote Spinne in der Ecke liegen habt, wartet nicht zu lange für besonders hohen Greifspaß, lieber schnell anfangen.
Also landläufig wird ja auch gerne gesagt, wir verdummen, ne? Wenn wir alles auf dem Handy mal speichern und uns überhaupt nichts mehr merken müssen. Aber eine neue Studie sagt, Handys können unsere Erinnerungsfähigkeit sogar verbessern. Nur ein bisschen anders als geplant.
Inwiefern?
Und zwar, also, wenn wir ein Handy oder ein Tablet so als externe Gehirnfestplatte nutzen, so zum Beispiel, für To-Dos zum Beispiel, für Telefonnummern, Termine und so weiter, dann sind es ja sehr wichtige Infos. Dann haben wir das Wissen gespeichert auf unserem Tablet zum Beispiel und können es abrufen. Aber unser Gehirn hat dafür, dass es weiß, diese wichtigen Informationen muss ich offensichtlich mir nicht merken, Kapazität, sich andere Sachen zu merken, die eigentlich gar nicht als so wichtig angesehen wurden vorher. Das haben sie rausgefunden.
Ich kann wichtige Dinge vergessen und dafür mir Unwichtiges merken.
Genau. Also ich treffe eine Kollegin und sie gibt mir ihre Handynummer und sagt mir ihren Namen. Und wenn ich sie das nächste Mal treffe, dann weiß ich weder Namen noch Handynummer. Aber ich weiß, dass sie einen blauen Rucksack hatte und dann rechts war da so eine kleine Blume. Und
ja, genau.
Kann man ganz andere Sachen merken. Genau. Sie haben es so rausgefunden, indem sie Testpersonen eine Aufgabe gegeben haben auf dem Bildschirm mit ganz vielen Kreisen und die hatten alle Nummern und da haben sie vorher gesagt, diese Kreise, diese einigen geben viele Punkte, wenn ihr sie gleich da Drag and Drop reinzieht und diese Kreise geben weniger Punkte. So, und dann haben sie das einfach die so machen lassen und aber auch einigen gesagt, ihr dürft euch auch was notieren. Und dann haben sie die meisten Leute sich die wichtigen Kreise, also die viele Punkte gegeben haben, natürlich aufgeschrieben. Klingt ja auch ganz logisch, hätte ich vermutlich auch so gemacht. Das hat einen verbessert, dass sie sich's merken können. Es hat sich aber auch verbessert, dass sie sich dadurch die weniger wichtigen Kreise merken konnten, also die nur einen Punkt oder so gegeben haben. Und diesen Effekt konnte man auch beobachten, als sie dann den Leuten ihre Notizen weggenommen haben. Das ist nämlich auch sehr spannend. Dann ist ganz klar aufgefallen, sie haben sich die unwichtigeren viel besser in ihrem eigenen Kopf gemerkt, als die wichtigen, die sie sich da aufgeschrieben haben. Finde ich ganz cool.
Unbewusst. Ich schreibe mir was Wichtiges auf und dabei speichere ich unbewusst was Unwichtiges.
Mhm. Oder was weniger Wichtiges. Also mein Gehirn checkt, okay, wenn ich das aufschreibe, dann ist es irgendwo gespeichert, alles gut, so, kannst du später drauf zugreifen, externe Festplatte sozusagen. Interne Festplatte nimmt dann so ein bisschen anderes Zeug mit. Also klingt irgendwie gut und macht vielleicht auch mal Spaß zu gucken an sich selbst, wenn ich irgendwie eben jemanden treffe und irgendwas aufschreibe oder ob ich mir dann was ganz anderes, viel Unwichtigeres gemerkt habe. Natürlich gilt, ne, wie immer bei so einer Forschung, ist nicht nied- und nagelfest, waren jetzt auch nicht so super viele Leute, 158 Leute. Aber
und das ist schon ordentlich.
Ich persönlich...
Ist ja nicht fünf. an N gleich fünf Studenten getestet.
Ja, ich persönlich fühle mich auf jeden Fall ertappt, weil... Ich kann mir ja immer noch nicht die Faktab-Handynummer merken, ne? Aber dafür kann ich mir sonstige Sachen merken, was wir sonst mal erzählt haben. Aber diese Nummer, die weiß ich, die ist gespeichert. Auch sonst mit Telefonnummern.
Genau. Ja. Die Nummer steht in den Shownotes. Ich sag die auch nicht mehr.
Die Nummer steht in den Shownotes.
Wie oft wir schon diese Nummer gesagt haben und dann, als die Aufnahme zu Ende war, überlegt haben, war die überhaupt richtig? Habe ich die richtige Nummer angesagt? Und haben gesagt, komm, lass es. Wir sagen einfach, steht in den Shownotes.
Genau. Also wir würden das schon mal in anekdotischer Evidenz belegen, dass was man sich aufschreibt, man sich tatsächlich vielleicht kurzzeitig erstmal nicht so gut merkt. Ja, kommt natürlich auch mal auf Lerntypen an und. Wir können auf ganz viel eingehen, aber ja, in dem Fall kann man sagen, Handy macht nicht nur dumm. Es macht auch in Teilen vielleicht das Gehirn gar nicht so dumm, aber eigentlich auch nicht so, wie es ganz praktisch wäre. Das ist gedacht.
Das kriegt man im Alltag für sich aber bestimmt nicht aktiv genutzt, weil in dem Augenblick, wo ich sage, oh, jetzt merke ich mir, jetzt schreibe ich mir extra die wichtigen Sachen auf, da habe ich ja schon so eine gewisse Erwartungshaltung, das heißt, ich kann das wahrscheinlich gar nicht aktiv nutzen. Das würde mich interessieren. Kann ich diesen Effekt, dass Gehirnplatz frei wird, für mich irgendwie nutzen? Und es gibt ja so Mnemotechniken. Mnemo. Und ich finde die immer total toll, wenn ich die im Buch lese und in echt funktionieren die nie. Zum Beispiel, die habe ich mal gelesen, um sich Namen zu merken von Leuten, die man so trifft. Erst recht, wenn du neu in den Raum reinkommst und lernst dann 10 neue Leute kennen, dann musst du sofort versuchen, einen Zusammenhang, einen bildlichen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Namen und etwas, was du an der Person siehst. Beispiel, guten Tag, ich bin Frau Groß. Ah, Frau Groß hat eine große Nase. Ne? So, und das funktioniert nie im Leben. Immer wenn ich jemanden treffe, heißt er was weiß ich... Kokuschinski oder sowas. Und denkst du, ja, große Nase, was sieht die aus wie Kokuschinski? Und es funktioniert halt vorne bis hinten nicht, weil die Leute heißen nie irgendwie, wenn ich hier sage Julia Nestle, dann gucke ich an, was erinnert mich an deinem Aussehen an Nestle? Ich weiß gar nicht, was bedeutet dieses Wort überhaupt? Und schon ist der Mnemo-Effekt vorbei. Und mein komischer Name erst recht. Ja, also das klappt schon mal gar nicht. Und ich frage mich jetzt, wie ich für mich nutzen kann, mehr Gehirnkapazität zu haben, indem ich mir wichtige Dinge aufschreibe. Ich probiere es einfach mal aus.
Probier es einfach mal aus, in Zukunft, wenn du dir was notierst, ja, vielleicht kommen da ganz ungeahnte Dinge zutage. Who knows?
Plötzlich fällt mir die Fakt-Up-Nummer ein.
Genau, ich habe sie gerade nachgeguckt, ich habe sie mir natürlich in meinem Telefon aufgeschrieben, 0174 4321 508. Wir freuen uns jederzeit über Nachrichten von euch, über diese Nummer, über unsere E-Mail-Adresse faktab@swr2.de. Wir freuen uns mega über Themenvorschläge, zum Beispiel das mit den Spinnen, das hatte auch der Carsten gefunden, glaube ich, und uns auch geschickt. Da hat es dann doch irgendwie geklingelt bei mir. Liebe Nachrichten, Sterne, tolle Bewertungen, ihr seid echt eine coole Community.
Ja, und wenn ihr einen Spinnengreifer bastelt, schickt uns doch ein Foto. Obwohl, nein, bitte doch nicht.
Redaktion Chris Eckert. Idee Christoph König.